Yulele Maman, ein Lied von Baba Maal aus dem Album Missing You, mitgebracht von Nele Münchmeier für unsere heutige Sendung SWR 2 Treffpunkt Klassik Extra. Frau Münchmeier, jetzt waren wir in Afrika, aber Ihr Kontinent ist Indien.
Ja, das kann man so sagen. Ich bin inzwischen mit einem Inder verheiratet. Aber das hat sich natürlich dadurch ergeben, dass ich seit über 20 Jahren in das Land reise, weil ich es über eine erste Reise lieben gelernt habe. Und mit Indien ist es so, you love it or you hate it, da gibt es irgendwie gar nichts dazwischen. Über diese Liebe zur Sufi-Musik bin ich auch über, natürlich, wie das immer so bei uns ist, über einen Zufall an einen Musiker gekommen, der sich eher Rahman nennt in Indien. Der hat in den späten 90er Jahren ein Musical Bombay Dreams gemacht in England oder in London. Und das war so die erste Idee. Und ich habe eben über meine Reisen in Indien mitgekriegt, dass er dort ein Superstar ist, dass er Filmmusik komponiert, dass er dort wirklich, also dass ihn jedes kleine Kind kennt. Und habe dann Arte damals einen Themenvorschlag gemacht, über ihn einen Film zu machen. Nun ist er auch Sufi-Musiker. Allerdings ein Konvertierter, denn er ist geboren als Hindu und ist dann konvertiert zum Islam. Und mein Redakteur beim ZDF hat gesagt, nein, das ist mir so ein Porträt, das ist mir zu langweilig. Denk dir doch irgendwie was aus, was ein bisschen mehr Griff hat. Und dann, naja gut, dann recherchiert man weiter und so weiter. Und letztendlich sind wir gelandet bei einem Thema, eine Stunde Dokumentation über die Musik in indischen Filmen. Ich muss wirklich sagen, diese Produktion ist so etwas, was ich kann gar nicht die ganzen Geschichten alle erzählen, die damit verbunden sind. Aber ich bin relativ naiv nach Indien gefahren zur Recherche, habe nach langem Versuchen einen Kontakt zu E.R. Rahman gekriegt, kam auch zu ihm ins Studio, habe mit ihm geredet. Er hat mir die Türen geöffnet, aber unter anderem eben auch, weil ich mit Tandun gearbeitet habe, weil ich mit Leuten gearbeitet habe, die er schätzt. Und er hat mir auch die Tür geöffnet zu allen anderen Leuten in dieser Bollywood-Filmindustrie. Habe kennengelernt Asha Bhosle, die zu den großen, großen Sängern gehört in der indischen Filmindustrie. Und bin ganz naiv nach Indien und wollte einfach alle Großen in dieser Filmindustrie treffen, was natürlich nicht alles geklappt hat, aber zum Teil hat es eben geklappt. Ja, mit E.R. Rahman verbindet mich auch eine, wie soll man sagen, keine Freundschaft, aber wir lassen uns irgendwie immer wieder mal gegenseitig blicken. Da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf. Ja, und mitgebracht habe ich Kwara Mere Kwaya. Das ist eins seiner Sufi-Lieder, was er vor ein paar Jahren gemacht hat.
Fajaji Ya gharib nawaz Ya gharib nawaz Ya Thank you.
Ja, das war Khwaja Mere Khwaja, ein Stück von E.R. Rahman, ein Sufi-Musiker aus Indien, der aber bei uns eigentlich kaum bekannt ist, nur eigentlich deswegen, weil er 2 Oscars gewonnen hat 2009 für den Film Slumdog Millionaire. Da hat er den Oscar für die beste Titelmusik und ich glaube für die beste Musik allgemein bekommen. In Indien kennt ihn wirklich jedes Kind. Auch die Leute können, das ist ganz üblich in Indien, ganz viele können ganz viele Songs singen. Auch 17-Jährige können heute noch Sachen singen, die er 1992, also längst vor die geboren waren, irgendwie komponiert hat. Er ist ein ganz scheuer Mensch. Ich weiß noch, als wir diesen Film gedreht haben, das ist eben 2004 gewesen, das heißt, es ist über 12 Jahre her, das war auch lange vor dem Oscar. Ihn zu knacken war wirklich schwierig. Er hat kaum die Zähne auseinander
aber
bekommen.
Aber ein Superstar.
Aber ein Superstar, ja, das ist aber dieser Superstar eben für die Musik, über die Musik und nicht über das, was er sagt. Das hat er, glaube ich, mühsam gelernt und ich habe ja nochmal einen Film mit ihm gedreht, jetzt vor 3 Jahren und habe auch gemerkt, dass er zu mir ein Vertrauen aufgebaut hat und sich wirklich geöffnet hat. Also er ist insgesamt offener geworden, also insgesamt kann er auch besser über sich und seine Musik reden, aber wir hatten bei der 2. Produktion jetzt vor 3 Jahren wirklich nochmal einen ganz anderen Zugang zueinander. Vertrauensvoller, tiefer und auch offener über sich selber, als er das vorher irgendwie war.
Das kommt dann hinzu zu der Tatsache, dass wir eine Märchenvorstellung von Indien haben. Wir wissen, da gibt es eine Riesenfilmindustrie, so groß, vielleicht größer als in Hollywood. Da gibt es Stars, die genießen einen Ruhm, von dem wir uns keine Vorstellungen machen. Und dafür sind so Leute da wie Sie, Frau Münchmeier, die uns das gelegentlich rüberholen beziehungsweise dann Fenster öffnen. Und Sie machen da nicht nur Musikgeschichten, Sie haben einen Film über heilige Kühe gemacht. Ich meine, das können wir hier jetzt nicht klären. Für uns ist das, was hat das eine sprichwörtliche Bedeutung? Aber gibt es die heiligen Kühe wirklich? Kann man das Wort heilige Kuh ins Indische übersetzen? Wahrscheinlich ist das da was ganz anderes. Bitte noch 3 Worte zu den heiligen Kühen beziehungsweise zu dem Filmprojekt.
Oh, das ist in 3 Worten natürlich schlecht zu beschreiben.
4.
Heilige Kühe, ja, die Frage, sind Kühe in Indien heilig? Das war eigentlich die Grundfrage für diese Dokumentation, die ich nicht beantwortet habe mit dem Film, sondern die Idee war wirklich, das aus verschiedenen Punkten zu beleuchten und natürlich geht es hauptsächlich um den Hinduismus, weil im Hinduismus ist es so, dass die Kuh sehr verehrt wird. Auf der anderen Seite, und das war die Kontroverse und das hat die Dreharbeiten auch sehr schwierig gemacht, ist dieses Thema Kühe in Indien auch ein sehr politisches Thema, weil Moslems Kühe essen, Hindus essen keine Kühe. Die Kühe werden auch als politisches Instrument benutzt. Also wenn es in irgendeinem Bundesstaat darum geht, ob Kühe geschlachtet werden oder nicht, ist das auch eine politische Frage. Ich habe als Rahmenhandlung ein religiöses Fest genommen, in dem die Kuh verehrt wird. Und von diesem Fest aus sind wir gestartet und sind auch am Schluss bei diesem Fest wieder gelandet. Und dazwischen habe ich halt den politischen Aspekt reingebracht, den religiösen Aspekt reingebracht, etc., etc. Es gibt dazu unzählige Geschichten, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen.
Dazu reicht die Sendezeit nicht, denn Sie müssen uns noch was erzählen. Sie waren mit dem Filmorchester Babelsberg in Indien. Und das Filmorchester, pardon, hat dort indische Musik gespielt?
Das ist jetzt wirklich das jüngste große indische Projekt gewesen. Das war eine 2-teilige Dokumentation, wieder für Arte. 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Indien und Deutschland, Auswärtiges Amt und Goethe-Institut. Also diese 3 Institutionen haben das Ganze auf die Füße gestellt. Hauptanteil der Organisation und Arbeit hat das Goethe-Institut getragen. Die Idee war, ein deutsches Orchester reist nach Indien und spielt indische Musik, sprich Kompositionen von E.R. Rahman, die er für Orchester setzt. Und die Tournee geht mit identischem Programm durch die 5 großen Städte in Indien von Delhi, Bombay, Kalkutta, Chennai, Bangalore. Also diese 5 Städte waren das. Wie immer, mach aus dem Ganzen eine Geschichte, die große Herausforderung. Und letztendlich habe ich versucht, und es ist, also muss ich sagen, mit großem Glück hervorragend aufgegangen. Es gab 2 Fäden, die ich haben wollte. Einmal, wie verändert diese Tournee die Orchestermusiker? Was macht es mit den Musikern, wenn sie nach Indien fahren? Und wie geht es den Indern damit, dass plötzlich ihre geliebte E.R. Rahman Musik von einem klassischen europäischen Orchester gespielt wird?
Wie fanden die Inder das?
Auch da gibt es keine einfache Antwort drauf. Es war unglaublich widersprüchlich. Es gab Konzerte in Kalkutta, wo das Publikum wirklich gegähnt hat und der Applaus am Schluss nur ganz mau gewesen ist. Es gab aber andere Konzerte in Chennai, wo die getobt haben. Das kann man wirklich nicht einfach beantworten. Es hat, glaube ich, viel damit zu tun, ob E.R. Rahman da war oder nicht. Der Starkult ist in Indien halt einfach wirklich ein ganz großer Faktor. Und ich glaube, dass manche schon Schwierigkeiten hatten, dass eine Musik, die sie anders kannten, plötzlich so gespielt wurde, nämlich in einer Orchesterfassung. Wir finden das ja auch nicht toll, wenn eine Mozart-Symphonie plötzlich auf dem Synthesizer gespielt wird. Summa summarum war das positiv. Viel entscheidender für mich war aber die Begegnung für die Deutschen mit dem Indischen. Das war, also ich hatte mir ein paar Protagonisten rausgesucht aus dem Orchester und bin denen quasi gefolgt. Die haben wir auch immer wieder interviewt. Und es gab eben einen, der hat das sehr schön formuliert, der hat am Anfang gesagt, also wissen Sie, wenn ich mit Bach nach China fahre, dann weiß ich in etwa, was los ist. Aber mit einem indischen Komponisten nach Indien, da bin ich mir nicht so sicher, was da passiert. Derselbe hat auch gesagt, irgendwie nach Indien zu fahren, das war nie auf meinem Lebensplan. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Durchfall kriegst du bestimmt. Und den zu beobachten, also das gab dann so schöne Situationen, wir waren im Studio und haben im Studio gedreht und dann stand er da mit seinem Pumpernickel und dann habe ich gesagt, na wieso Werner, was machst denn du hier? Und dann sagt er, ach, ich traue dem indischen Essen nicht so ganz und ach, ich habe aber auch eine Tafel Schokolade, aber die zeige ich jetzt nicht. Es gab dann auch die Situation, dass wir in Chennai eben das Konservatorium besucht haben und da haben die Musiker die jungen Leute oder die Kinder, die dort unterrichtet werden, auch spielen sehen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich saß dann mit Werner Klemm, so heißt der Cellist, mit dem ich da irgendwie viel geredet habe. Es gab auch noch einen Schlagzeuger, mit dem ich ganz viel zu tun hatte. Aber der saß da und er sagte dann, und ich habe ihn dann auch gefragt, wie war das jetzt für dich? Das war ziemlich am Ende der Reise. Und dann sagt er, ja, diese Erfahrung, diese Reise gemacht zu haben, möchte ich nicht missen. Es war eine Erfahrung für mein Leben. Und das ist eigentlich, also wenn ich das mit diesem Spannungsbogen in einem Film erzählen kann, ist es natürlich genau das, was man auch erzählen möchte. Das andere war natürlich, dass die Orchestermusiker mit etwas konfrontiert worden sind, was für mich normal ist, nämlich das Improvisationstalent der Inder. 5 Städte, 5 Bühnen, überall sollte die gleiche Deko aufgebaut werden. Es sah immer anders aus, aber wie groß das Chaos morgens auch war, abends stand die Bühne. Und das ist halt was typisch Indisches, das würde hier so nie funktionieren.
Und das Filmorchester Babelsberg spielt jetzt ein Stück aus Slumdog Millionär.
Thank you.
ein Stück aus Slumdog Millionär von A.R. Rahman mit dem Filmorchester Babelsberg. Frau Münchmeier, ich glaube, wir machen zur Abwechslung nochmal einen Abstecher nach Zentraleuropa. Also nochmal Musik im Fernsehen. Sie machen häufig die Bildregie auch bei ganz, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, normalen oder braven Konzertübertragungen. Und wie groß ist da der Freiraum? Man hat das Gefühl, so ein Konzert, jetzt mal abgesehen davon, dass die Musik immer anders ist, aber ein Konzert im Fernsehen ist irgendwie immer gleich. Also die Pauke hat einen großen Auftritt, die Kamera geht auf die Pauke und wenn nebenan die Trompete was zu sagen hat, ist das Bild auf der Trompete oder mal auf der Harfe und den Geigen. Und wenn so richtig nichts zu haben ist, was sich vereinzelt, dann geht die Kamera auf den Dirigenten. Ist das so?
Nein, ganz entschieden ein Nein. Also ich gebe Ihnen natürlich recht. Es ist so, dass wir Bildregisseure, ich sage jetzt einfach mal wir Kollegen, da hauptsächlich das rauspicken, was dominant zu hören ist. Aber das ist ja nicht alles. Das Entscheidende geht ja immer damit los, dass man sich für eine bestimmte Technik und vor allen Dingen für bestimmte Positionen entscheidet. Dass man sagt, ich will das und jenes aus dieser und jener Perspektive. Da gibt es natürlich immer Vorgaben, aber trotzdem ist man frei, wo man es hinstellt. Das bestimmt natürlich auch die Bilder anschließend. Wir müssen alle mit unserer Regie und wir bereiten diese Dinge ja explizit vor. Das heißt, jede Partitur hat dann quasi Striche, wo man einen wirklich genau festlegt, an dieser Stelle will ich das und an jener Stelle will ich jenes. Und das wird auch in eine wirklich Abfolgeliste gebracht mit nummerierten Einstellungen. Ich arbeite sehr gern so, dass ich zum Beispiel sage, in einer Wiederholung lasse ich auch mal das Nebeninstrument irgendwie zur Geltung kommen. Oder ich versuche immer, eine Dynamik in der Musik zu übersetzen in Bilder. Und das muss nicht immer heißen, dass, wenn es laut ist, eine Totale zu sehen ist. Sondern es kann einfach auch nur eine Intensivierung sein oder was auch immer. Also wir versuchen, Struktur in Bilder zu übersetzen. Gut, der normale Fernsehzuschauer wird das vielleicht nicht unbedingt können, aber ich, wenn ich 5 Minuten einer bestimmten Fernsehaufzeichnung sehe, kann ich eigentlich sehen, welcher Regisseur es war.
Und Münchmeier, woran erkennt man Münchmeier?
Daran, dass sie gerne langsam bewegte Bilder hat. Ich mache gerne, wenn es in hohes Dynamik kommt, habe ich gerne mal eine große Pauke, die dann sich quasi in das super totale Bild irgendwie auflöst. Ich arbeite wirklich gerne mit Nebenstimmen. Also ich gerade beim Maler irgendwie finde ich es immer toll, wenn man eher die Nebenstimmen sieht als die Hauptstimmen. Ich würde sagen, ich arbeite sehr anhand der Struktur der Musik.
Und wenn der Hörfunk dabei ist, gibt es immer ein garantiertes Thema, wie viele Mikrofone darf man sehen? Also der Hörfunk würde am liebsten, weiß ich nicht, Neumann-Flaschen aufstellen, armdicke Supermikrofone. Und im Fernsehen sagen die Leute, um Gottes Willen, da sieht man ein Mikrofon. Und ich habe mich immer gefragt, auf dem Podium stehen Notenständer, Pultbeleuchtung, das sind technische Dinge, die Hilfsdienste zur Musik leisten. Und im 21. Jahrhundert selbstverständlich auch Mikrofone, die zugegeben mittlerweile immer kleiner werden. Wo kommt diese Abneigung daher gegen den notwendigen Bestand der Geräte, die einen Ton möglich haben?
Nein, darum geht es eigentlich gar nicht. Und außerdem sind wir da schon viel entspannter geworden, als wir das früher waren. Also bei Karajan dürften zum Beispiel ja überhaupt keine Mikrofone zu sehen sein. Das hat sich ja wirklich sehr geändert. Es ist nicht die Tatsache, dass da Mikrofone sind oder dass man ein technisches Mittel sieht, sondern das Problem ist eigentlich immer, die Mikrofone zerschneiden ein Gesicht oder sie verdecken genau die Hand, die Flöte spielt oder Klarinette spielt. Das ist eigentlich das Problem. Oder man hat einen Schatten über dem Gesicht des Dirigenten. Also es sind der Notenständer, klar, der Notenständer steht mir auch im Weg, aber den kriege ich schlicht und ergreifend, auch wenn ich die Posaunisten 5-mal höflich darum bitte, den Notenständer runterzumachen, er ist dann doch immer wieder oben. Also da kennen wir unsere Musiker eigentlich inzwischen. Aber beim Mikrofon gibt es meistens eine Alternative.
Sir Roger Norrington war viele Jahre lang in Stuttgart der Chefdirigent des damaligen Radiosinfonieorchesters Stuttgart. Mit dem haben Sie zusammengearbeitet.
Ja, mehrfach. Also in vielerlei Hinsicht. Ich habe eine Produktion gemacht über, also eine Dokumentation über Josef Haydn, wo ich versucht habe, diesen, also auch da wieder die Geschichte war die, dass ich versucht habe zu erzählen, quasi ein Musikwissenschaftler oder ein Filmemacher, wie auch immer man ihn nennen soll. Es gab eine Figur in diesem Film, der von der Grundthese ausgeht, Haydn ist langweilig, und der im Lauf des Films eben merkt, oh, der ist gar nicht so langweilig, der ist eigentlich eine sehr spannende Figur. Da haben wir Sir Roger Norrington aufgesucht zu Hause in der Nähe von Cambridge und mit ihm ein wunderbares Interview gemacht. Er ist einfach einer dieser wirklich eloquenten Gesprächspartner, der sehr plastisch auch rüberbringen kann, worum es geht. Ich mochte ihn sehr, ich schätze ihn sehr. Das war die eine Seite der Zusammenarbeit. Darüber kannte er mich auch. Und meistens kennen die Dirigenten ja uns Musikregisseure gar nicht. Also wir stellen uns zwar einmal kurz vor und sagen, hallo, wir machen die Regie von dem Konzert heute Abend, aber dann sieht man sich nicht, weil beide eben mit ihrer Arbeit beschäftigt sind. Aber mich kannte er eben, und ich habe mit ihm eben auch in ihrem Hause hier mehrere Konzerte gemacht, unter anderem eine Produktion mit Haydn-Symphonien. Und er ist einfach das, wie soll man sagen, das Paradebeispiel eines Horror-Dirigenten für uns, weil er spontan umstellt. Wir sind ja immer diejenigen, die aufbauen, die genau vorausdenken. Und dann gibt es einen Dirigenten, der plötzlich sagt, oh, ich stelle jetzt aber die Kontrabässe auf die andere Seite. Und schwuppdiwupp funktionieren die Kamerapositionen nicht mehr. Ich sehe von der Kamera 1 nicht mehr das, was ich sehen will. Und die Kontrabässe sind auch ganz woanders.
Dann ist das so wie in Indien.
Ja, dann muss man damit umgehen.
Das Finale aus der Sinfonie Nummer 96 von Joseph Haydn mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart unter Roger Norrington war das. Wir bleiben noch einen Augenblick bei Musik im Fernsehen und jetzt kommt der Ernstfall, die Oper. Oper im Fernsehen. Also ich erinnere mich ganz früher, als die ersten Opern im Fernsehen auftauchten, da war das so, wenn ein Sänger gesungen hatte, dann hielt die Kamera drauf und man konnte die Blomben und Füllungen nachzählen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Das Wer singt, ist im Bild, sagte man früher.
Oh nein, ja, ja. Also ja, jein, nicht unbedingt. Ich muss zugeben, dieses Thema Oper im Fernsehen ist etwas, was bei mir noch nicht so lange, Regie mache ich jetzt über 20 Jahre, aber das Thema Oper beschäftigt mich maximal seit 10 Jahren und ich habe es wirklich lieben gelernt. Also es ist eine große Leidenschaft von mir, es passiert leider nicht so.
Es ist vielleicht auch die Kür.
Ja, also ich meine ja, es gibt aber natürlich Kollegen, die das anders sehen. Kür ist es deswegen, weil da plötzlich Szenisches und Musikalisches aufeinandertreffen und ich muss als Bildregisseur natürlich der Musik gerecht werden, aber ich muss auch der Szene gerecht werden. Und das hat sich natürlich genauso wie die Regie, also die Bühnenregie sich verändert hat, hat sich auch das verändert. Denn die Bühnenregie hat sich ja auch viel mehr in eine Personenregie verändert, als das früher der Fall war. Und das ist genau das, was ich als meine Aufgabe sehe. Also ich als Bildregisseur für eine Opernaufnahme diene dem inszenierenden Regisseur, aber versuche natürlich auch, alles, was er erzählen will, zu erzählen. Und da gibt es natürlich solche Beispiele wie Rolando Villazón, mit dem habe ich den Liebestrank gemacht im Festspielhaus Baden-Baden vor 2 oder 3 Jahren. Diese Produktion hat dann auch einen Echo Classic gewonnen. Und der ist ja, ich schätze ihn sehr als Regisseur, aber er will ja immer 5 Geschichten gleichzeitig erzählen.
Ich glaube, er ist ein hyperaktives Kind.
Ja, ja, er ist ein hyperaktives Kind sowieso, aber er will auch mit dem, was er tut, immer 5 Dinge gleichzeitig. Und dann sitzt er natürlich mir gegenüber und sagt, oh Nelly, I want you to show this. Und dann gibt es natürlich den Punkt, wo ich sage, no.
Entweder das oder das.
Es sind jetzt zu viele Geschichten. Nichtsdestotrotz ist es meine Aufgabe, wenn der eine mit dem anderen singt und auf der anderen Stelle von der Bühne passiert auch noch etwas, was wichtig ist, dann muss ich auch das zeigen. Und meine persönliche Überzeugung ist sowieso, dass ich versuche, mit meiner optischen Auflösung möglichst einem Spielfilm nahezukommen. Also nicht nur die abgefilmte Totale der Bühne, sondern ich bleibe nah dran, ich bleibe nah an der Aktion, ich schneide auf Bewegung, ich versuche wirklich so das Ganze möglichst in der Dynamik und in der Bewegung auch aufzulösen, ohne dabei die Musik aus dem Auge zu verlieren.
Also sagen wir ruhig, das ambitionierte Regietheater zwingt auch die Fernsehbildregie ganz anders zu reagieren oder mitzugehen. Also wir haben ja jetzt das Beispiel Fliegende Holländer aus Zürich. Wann war das? Hab's mir gar nicht.
2013. Mit.
Danke, also 2013 in Zürich, wo der Holländer nicht an irgendeiner schroffen Felsküste spielt, sondern im Kontor.
Ja, ich muss anders darauf reagieren. Mein Weg ist immer, dass ich versuche, mit dem inszenierenden Regisseur Kontakt aufzunehmen und wirklich mit ihm im Vorfeld auch zu diskutieren, was er haben möchte, was ihm wichtig ist. Ich finde das einfach elementar, dass ich weiß, worum geht's ihm und dann kann ich es umsetzen. Nun war das Andreas Homoki in diesem Fall, der inszeniert hat. Ich schätze ihn über die Maßen und es war auch eine sehr, sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit. Und natürlich Brun Terwijl als Holländer ist etwas, was man nicht vergisst. Ich muss die Musik vorbereiten. Ich bin in 3 Aufzeichnungen. Wir gehen 10 oder 11 Tage danach in den Schnitt. Diese Musik lässt einen nicht los. Also ich träume sie nachts. Und es ist auch oft so, dass mir manche Sachen noch Monate später hinterhergehen. Und es gibt eben, und das ist auch das, was ich eben wiederum mitgebracht habe, es gibt eigentlich aus all diesen sehr intensiven Produktionen gibt es immer so ein Stück, was einen über Jahre verfolgt, wo man irgendwie immer wieder darauf zurückkommt, was man auch gerne immer wieder guckt. Und in dem Fall war es eben dieses Duett aus dem Holländer, was ich bis heute einfach noch unglaublich gelungen finde, musikalisch, optisch, inszenierungsmäßig. Und wenn das 3 zusammentrifft, ist das einfach wunderschön.
Also ein ganz ungeheuerliches Duett von zwei Personen, die füreinander bestimmt sind und die sich das in einer ja fast somnambulen Begegnung zusingen. Wir hören den Anfang daraus mit Brun Tervel, Anja Campe und der Philharmonia Zürich unter Alain Altinoglu.
Vergangener Zeiten spricht dieses Mädchens Bild zu mir, wie ich's geträumt seit bangen Ewigkeiten vor meinen Augen sich's Sucht meine Blicke aus tiefer Nacht empor zu einem Weib. Ein schlagend Herz ließ ab wie Satans Tücke was ein Gedenk ich meiner Qualen bleib, die düstere Glut, die hier ich fühle brennen, sollt ich umsehen. Ach nein, die Sehnsucht ist es nach dem Heil. Wird es durch solchen Engel mir zuteil? Wird es durch solchen Engel?
Träumen
Der fliegende Holländer von Richard Wagner, das war der Anfang des Duetts aus dem zweiten Akt mit Brüntevel, Anja Campe und der Philharmonia Zürich unter Alain Altinoglu. Mitgeschnitten vom Hörfunk und vom SWR Fernsehen 2013. Unsere Sendung SWR 2 Treffpunkt Klassik ist damit fast zu Ende. Am Mikrofon war Reinhard Ermen und Gast im Studio war
Nele Münchmeier.
Und Nele Münchmeier sagt uns jetzt noch, was es mit dem Danson Nummer 2 auf sich hat.
Das ist ein Stück, was ich im vergangenen Jahr im Sommer mit dem HR Symphonieorchester produziert habe. Und wie das eben schon bei dem Holländer erwähnt, es gibt bei jeder Produktion, die so hängen bleibt, gibt es immer so ein Stück, was sich als Ohrwurm herauskristallisiert. Und es ist einfach das ein Teil meiner Arbeit, dass ich inzwischen sehr häufig diese großen Live-Ereignisse auch betreue. Und der Hessische Rundfunk macht da eben jedes Jahr dieses große Konzert an der Weseler Werft, wo dann 10.000 Leute kommen, das wirklich gut angenommen wird. Und meine Aufgabe in dem Fall wirklich nicht nur die Musik, und da kommen wir auf das Thema von vorhin zurück, was macht man mit den Bildern oder was macht man mit der Musik, sondern bei so einer Geschichte ist es wirklich ganz wichtig, dass man auch die Atmosphäre fängt, also dass man 2-3 Kameras im Publikum hat und dass man wirklich die Leute sieht, wie sie schunkeln oder wie sie zuhören oder wie sie irgendwie versuchen, das Ganze auch zu genießen. Und ja, das Danson Nummer 2, was wir jetzt hören, das ist von Arturo Marquez, ein südamerikanischer Komponist, war die Zugabe und der Rausschmeißer für das Konzert.
Und es spielt das Radiosinfonieorchester Frankfurt des Hessischen Rundfunks.